Ich möchte euch ein Bild zeigen zu Beginn. Das Bild, ich gehe doch mal so ein bisschen rüber, dass ihr das seht hier, ist einigen von euch vielleicht bekannt. Es ist von Helmut Kissel. Der ist ehemals Pastor gewesen in unserem Gemeindebund, ist jetzt in Rente, wohnt in Bad Tölz. Und die Mitarbeiter unserer Gemeinde haben alle zum Jahreswechsel als kleinen Dank so einen Kalender bekommen mit Bildern von ihm. Und ich weiß, dass einige sagten, naja, komische Bilder, den hänge ich mir nicht hin. Ich finde auch nicht alle Bilder toll, aber das ist das Bild vom Februar. Und das hat mich sehr beeindruckt und deswegen will ich heute euch ein paar Gedanken dazu sagen. Ich habe den Helmut Kissel extra noch angerufen gestern, ob ich sein Bild hier zeigen darf. Ja, er war einverstanden. Dieses Bild heißt Einzug Jesu. Ja. Jetzt muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, man sieht das Brandenburger Tor, das kennen ja alle Kinder, weil das immer auf den Geldmünzen drauf ist. Aber wo ist Jesus? Ja. Das Brandenburger Tor ist ein bisschen groß geraten. Wo ist Jesus? Das stelle ich euch mal jetzt, diese Frage. Und ich möchte bitten, die, die das Bild schon ganz genau sich zu Hause angeguckt haben, mal zu schweigen. Aber die, die es jetzt so zum ersten Mal richtig sehen, bitte, wo ist Jesus? Einzug Jesu. Wo ist er? Abstrakte Kunst in dem kleinen Haus. Das Haus vom Nikolaus sozusagen. Nein, falsch. Was? Im Schatten. Mhm. Auf dem Boden. Sieht man da irgendwie ein Gesicht von ihm oder so? Ja. Also es gibt zwei Deutungen. Ich verrate euch. Das eine ist sozusagen, dass Gottes Liebe einzieht durch das Brandenburger Tor, sozusagen diese rote Farbe soll seine Liebe sein, die sich in unsere Welt ergießt. Aber Jesus ist auch ganz konkret zu sehen. Bitte mal das zweite Bild, das ist nämlich ein Ausschnitt, ist ein bisschen unscharf. Weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Da ganz unten durchs Brandenburger Tor reitet ein Mann auf einem Esel mit langen Ohren. Ja, so graue Figur. Da reitet er sozusagen durch das Brandenburger Tor. Jetzt nochmal zurück, dann seht ihr die Größenverhältnisse, dann werdet ihr ihn auch erkennen. Für die, die es nicht sehen, hier unten ist er ganz klein, reitet er auf einem Esel durchs Brandenburger Tor. Ja, Jesus ist anders, als wir manchmal denken. Ja. Wir würden doch denken, wenn Jesus einzieht, Brandenburger Tor, ja, wird er von Merkel empfangen, großer Konvoi, ja, fährt er durchs Brandenburger Tor mit hier weiße Mäuse, hießen die früher, hier so Polizeikonvoi. Nein, Jesus kommt auf einem Esel. Ja. Hier oben sind die kriegerischen Pferde da vom Brandenburger Tor, ja, die zeigen sozusagen die ganze Machtfülle des deutschen Staates. Und unten, da kommt Jesus ganz klein und demütig angeritten. Gut, das Brandenburger Tor ist hier ein bisschen größer als in Wirklichkeit, aber das soll ja auch die Aussage gerade noch verstärken. Manchmal ist Jesus der ganz andere, ganz anders, als wir es erwarten würden. Das ist auch eine zentrale Aussage des Theologen Karl Barth, der sagte, Gott ist immer der ganz andere. Gerade dann, wenn wir denken, jetzt haben wir ihn, so ist Gott, dann entdecken wir plötzlich, er ist auch ganz anders. Ja. Wer sind wir Menschen, dass wir uns erdreisten wollen, über Gott zu reden, wie er ist? Ja. Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, den wir mit unserem Verstand nicht begreifen können. Wir können nur stammeln von ihm. Auch ich heute Morgen kann nur wenige Worte von ihm sagen, was mir so aufgefallen ist. Aber es könnte auch alles ganz anders sein. Nächstes Bild. Achso, ich kann es ja selber machen jetzt. Moment. Ja, die Frage heute Morgen ist, für mich, kenne ich Jesus wirklich? Viele von uns sind ja Christen seit vielen Jahren und wir haben so ja auch unser Bild von Jesus. Aber kenne ich ihn wirklich? Weiß ich wirklich, wer Jesus ist? Manchmal ist Jesus ganz anders, als ich gedacht habe. Und ich möchte euch dazu zwei Texte vorlesen. Den unteren, über den möchte ich etwas ausführlicher sprechen. Aber ich lese zuerst einmal aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10. Die Jünger waren 3 Jahre lang mit Jesus mitgelaufen, hatten alle seine Wunder gesehen, alles, was er gemacht hat. Sie hatten gedacht, sie kennen ihn. Und jetzt geht's los nach Jerusalem, wir übernehmen jetzt die Herrschaft. Und was passiert? Johannes und Jakobus bitten Jesus, ob sie nicht, wenn er jetzt die Herrschaft antritt, links und rechts neben ihm sitzen können. Und als die anderen Jünger das mitkriegen, da sind die richtig sauer. Und da heißt es, die anderen 10 hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle 12 zu sich her und sagte, ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Großen, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch etwas Besonderes sein will, soll dem anderen dienen. Und wer von euch an der Spitze stehen will, soll sich allen unterordnen. Auch der Menschensohn, also er selbst, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Hier zeigt sich das schon. Jesus ist ein ganz anderer Herr. Ja, nochmal zurück. Ich bin gekommen, um mein Leben hinzugeben für alle Menschen, um den Menschen zu dienen. Ein ganz anderer Herr. Und wir sind immer in diesem anderen Denken gefangen. Wer etwas sein will in dieser Welt, der muss sich durchsetzen, auch in der Gemeinde, der muss von sich reden machen. Jesus geht einen ganz anderen Weg. Und das ist für uns Christen auch nicht immer einfach, diesen Weg so zu erkennen und auch zu akzeptieren. Seit Aschermittwoch leben wir ja in der Passionszeit. Die 40 Tage vor Ostern sind ja die Vorbereitungszeit auf das Leiden Jesu. Und ich denke, es ist gut, diese Zeit mal zu nutzen, nochmal sich darauf zu konzentrieren, dass Jesus eben nicht nur der strahlende Held und Sieger ist, sondern auch der leidende Gottesknecht. Ja, und jetzt zu dem zweiten Text, Markus 8, 27 bis 35. Bibelkenner wissen, das Markus-Evangelium hat 16 Kapitel und genau in der Mitte, Markus 8, enthüllt Jesus sein Geheimnis. Die Theologen sagen, das Messias-Geheimnis wird enthüllt, wer er eigentlich ist. Vorher hat er Wunder gemacht, hat gepredigt in den Gemeinden, hat böse Geister ausgetrieben. Die Jünger haben ihn erlebt 3 Jahre lang und plötzlich kommt er zum Eigentlichen. Ich lese aus Markus 8 ab Vers 27. Jesus zog mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich eigentlich die Leute? Die Jünger gaben zur Antwort, einige halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes. Andere halten dich für den wiedergekommenen Elia. Und noch andere meinen, du seist einer von den alten Propheten. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Da sagte Petrus, du bist Christus, der versprochene Retter. Aber Jesus schärfte ihnen ein, mit niemand darüber zu reden. Petrus ist der Einzige, der es auf den Punkt bringt, ja? Du bist Christus. Aber danach begann Jesus, den Jüngern klarzumachen, was Gott mit ihm vorhatte. Dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern verworfen werden müsse, dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen müsse. Jesus sagte ihnen das ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fuhr ihn an und wollte ihm das ausreden. Aber Jesus wandte sich um, sah die anderen Jünger und wies Petrus scharf zurecht. Geh weg, sagte er, hinter mich, an deinen Platz, du Satan. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich. Dann rief Jesus die ganze Menschenmenge hinzu und sagte, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht verliert, der wird es retten. Was für ein Text. Ich bin immer wieder beeindruckt von dieser zentralen Stelle der Geschichte bei Caesarea Philippi, wo Jesus sich seinen Jüngern zu erkennen gibt und sozusagen die Gretchenfrage stellt, ja, für wen halten mich jetzt die Leute? Und man merkt erstmal, was da für Gerüchte rumgehen in der Bevölkerung. Ja, also die komischsten Gerüchte gehen über Jesus rum. Ja, das ist der Johannes der Täufer, der ist getötet worden, aber jetzt ist er wieder auferstanden. Der Elia, der ist zurückgekommen, irgendein Prophet, zurückgekommen, wieder auferstanden. Also ganz seltsame Vorstellung, was die Leute so denken von Jesus. Und dann fragt Jesus natürlich auch, Mensch, ihr, meine Jünger, ihr seid 3 Jahre lang mit mir rumgezogen. Was denkt ihr, wer bin ich eigentlich? Und Petrus sagt es dann, der Messias, der Christus. Du bist der verheißene Christus. Und trotzdem, das ist das Erstaunliche an diesem Text, trotzdem hat er ja ein völlig falsches Bild vom Messias, wie alle anderen Jünger auch. Wenn er sagt, du bist der Christus, dann denkt er, ja, wir gehen jetzt rauf nach Jerusalem und da übernimmt er den Laden hier und dann werden wir herrschen. Was die anderen Jünger, die Jakobus und Johannes ja dann auch schon auf dem Weg dann besprochen haben. Ja? Können wir dann rechts und links neben dir sitzen, wenn du endlich regierst? Also man merkt erstmal, was für ein völlig schrulliges Bild Petrus von Jesus hat. Er kann das überhaupt nicht akzeptieren, dass Jesus einen Leidensweg gehen soll. Und als Jesus das dann erzählt, da wird Petrus richtig sauer und denkt, also jetzt ist unser Herr aber ein bisschen ausgetickt. Ja, das ist aber seltsam, was er jetzt sagt. Und es steht, er fuhr ihn an. Also Petrus macht Jesus Vorhaltung. Hör mal, Jesus, da hast du aber irgendwie komische Gedanken. Das muss ich dir jetzt ein bisschen austreiben. Was erzählst du da hier? Alles Schwachsinn, was du erzählst. Also er fuhr Jesus an. Er tadelte ihn, heißt es in anderen Übersetzungen. Also im Grunde genommen will er Jesus sagen, wo es wirklich lang geht. Ja? Und das ist für mich die große Frage des Tages heute. Ja? Folge ich Jesus oder soll er mir folgen? Ja? Petrus will eigentlich, dass Jesus ihm folgt. Ja? Als Jesus nicht mehr ganz so ist wie das Traumbild, was er sich von ihm gemacht hat, da sagt er, also jetzt muss ich dir nochmal erklären, wie das Ganze hier läuft. Ja? Wir gehen da jetzt nach Jerusalem, übernimmst den Laden. Und er erklärt Jesus, wie das laufen soll und letztlich spielt er sich zum Herrn auf, ja? Und nicht zum Jünger. Ja? Petrus will der Boss sein und nicht Jesus folgen. Und da muss ich sagen, ertappe ich mich manchmal auch dabei. Vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass man doch denkt, das, was wir so von Gott und Jesus begriffen haben, das ist sozusagen die pure Wahrheit. Ja? Und alle anderen liegen sowieso falsch, aber manchmal muss man dem lieben Gott auch erklären, Mensch, das hast du jetzt aber dumm gemacht, warum lässt du jetzt das Leid da gerade zu oder warum machst du das so und so? Gerade in Krisensituationen, wenn jemand plötzlich krank ist oder ein naher Angehöriger stirbt und wir die Welt nicht mehr verstehen, Gott nicht mehr verstehen, dann kann es schnell passieren, dass wir Gott Vorschriften machen wollen und sagen, also das kann doch nicht wahr sein. Ja? Du musst das jetzt so und so machen. Das geht doch nicht, dass du das jetzt einfach alles so laufen lässt. Folge ich Jesus oder soll er mir folgen? Auch wenn ich ihn manchmal nicht verstehe, möchte ich lernen, ihm zu folgen. Als Jesus dann Petrus auch scharf zurechtweist und sogar Satan nennt, da erschritt man natürlich. Ja? Warum bezeichnet Jesus seinen Jünger als Satan? Ich lese euch die Verse nochmal vor. Jesus sagt, also er hat sich von Petrus weggewandt, hat die anderen Jünger angesehen, sozusagen die ganze Gruppe, und wies Petrus scharf zurecht. Geh weg, sagte er, hinter mich an deinen Platz, du Satan. Hinter mich, das heißt, genau das ist die Frage. Du folgst bitte mir. Ich bin der Herr und nicht du. Ja, hinter mich heißt, folge du mir nach. Wir gehen jetzt nach Jerusalem und ich werde dort leiden und gekreuzigt werden. Und du folgst mir nach. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich. Ja, jetzt sind wir dran, uns zu fragen. Also wir lächeln ja manchmal über die Jünger. Ja, wie konnten die so dumm sein, dass die das alles nicht verstanden haben, wie Jesus ist? Dreimal hat er es ihnen angekündigt. Als es dann endlich soweit war, wollten sie es immer noch nicht wahrhaben. Wir lächeln da manchmal drüber, warum die Jünger so schwer Jesus verstanden, aber es jedenfalls überhaupt nicht verstanden haben, immer nur um sich selber sich gedreht haben. Und vielleicht sind wir manchmal auch so. Ja, vielleicht sind wir manchmal auch Menschen, die eigentlich so ihre eigenen Wege sich vorgestellt haben, wie Jesus das alles machen muss, damit mein Leben wunderschön wird. Wir beten ja manchmal auch so ganz egoistisch, so Gott als unseren Wunscherfüllungsapparat, ja, das musst du noch machen, hier und da und da, und dann haben wir endlich Friede und Ruhe. Vielleicht will Gott was ganz anderes von dir. Folge ich Jesus oder soll er mir folgen? Ja, das ist dann die Realität gewesen, mit der die Jünger auch konfrontiert waren. Plötzlich wurde ihr Herr verhaftet, gefangen, Pilatus vorgeführt, gekreuzigt. Etwas, was sie überhaupt nicht begreifen konnten. Und Jesus hatte alles vorausgesagt in dem Text, den wir gerade gelesen haben. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Schriftgelehrten und muss getötet werden. Es gibt Situationen, da verstehen wir Jesus nicht. Und gerade wenn er eben auch Leid in unserem Leben zulässt oder auch bei anderen Menschen oder auch Kriege zulässt, jetzt in Syrien, da verstehe ich Jesus nicht, warum er da nicht mal eingreift und Frieden schafft. Das Bild kennt ihr schon. Die Fastenzeit hat begonnen seit Aschermittwoch. Und ich möchte euch einladen, die nächsten 40 Tage euch Zeit zu nehmen, Jesus neu zu begegnen. Ich denke, es ist gut, wenn man mal so besondere Zeiten feiert. Wir haben die Adventszeit als besondere Zeit, uns auf sein Kommen vorzubereiten, und die Passionszeit als eine Zeit, uns darauf vorzubereiten und dem auszusetzen, dass Jesus so ganz anders ist, dass er eben der leidende Herr ist. Und deswegen möchte ich euch einfach nochmal Mut machen. Nutzt diese 40 Tage vor Ostern als eine besondere Zeit der Begegnung mit Jesus. Zeit, Jesus neu zu begegnen, aber auch Zeit für euch selber, wo ihr mal euch auf euch selbst besinnen könnt, wie geht es mir wirklich, was will ich in meinem Leben, Zeit Gott anzubeten, Zeit sich wirklich mit Wesentlichem zu befassen. Und das geht nur, wenn man auch mal auf Sachen verzichtet. Deswegen ist das Fasten nicht, damit man mal ein bisschen abnimmt oder so. Ich möchte Mut machen, mal auf Dinge zu verzichten, um Zeit zu haben für anderes. Ja? Zum Beispiel aufs Rauchen zu verzichten oder auf die Süßigkeiten oder den Alkohol, das Fleisch, Computer, E-Mail, Fernsehen, Kaffee oder Handy. Also ich habe es mir jetzt vorgenommen für die 40 Tage, dass ich meine E-Mails nur, die privaten, nur einmal in der Woche anschaue und auch kein Fernsehen, die sonst immer die Tagesschau, aber diese 40 Tage einmal nicht. Und dann versuche ich auch auf so Süßigkeiten zwischendurch zu verzichten. Aber das mache ich ja nicht nur, damit ich zeige, wie toll ich bin oder was, sondern das mache ich, damit ich Zeit habe, Jesus neu zu begegnen. Das habe ich jetzt in dieser Woche schon erlebt. Das passiert so schnell, wenn man abends dann noch die E-Mails abruft, am Computer sitzt, dass man wirklich Zeit verdödelt. Ich kann das auch gerade den Jugendlichen nur sagen. Also ich sehe das bei Johanna. Wie viel Zeit sozusagen weggeht, das ist ein absoluter Zeitfresser, das Handy oder das Smartphone. Wenn man die ganze Zeit vor diesem Ding sitzt und immer, wie geht's dir, so lala, blablabla, und bumm ist die Zeit weg. Ja? Also Zeit für Wesentliches sich nehmen. Ja, mal eine handyfreie Woche oder vielleicht auch eben handyfreie 40 Tage. Da merkt man plötzlich erstmal, wie viel Zeit man hat. Abends zum Gebet, zum Bibellesen, sich auf Jesus neu zu konzentrieren. Also da möchte ich euch Mut machen, nicht nur sonntags im Gottesdienst Zeit für Jesus zu reservieren, sondern einfach auch in den nächsten Tagen und Wochen. Und ihr werdet sehen, wie viel fröhlicher und bewusster ihr Ostern feiert werdet. Leer werden, das ist eigentlich das Geheimnis. Leer werden, um Jesus neu zu entdecken. Wir sind ja alle randvoll, ja, mit Infos. Ständig läuft Radio, Fernsehen, Smartphone und. Wie soll Jesus noch mit uns reden? Wir sind ja schon ständig beschäftigt und zwischendurch mal ein Stoßgebet, ach Herr Jesus, das kannst du auch noch für mich machen, ja, oder da fehlt mir auch noch was. Das kannst du nicht sein. Das ist doch nicht eine lebendige Beziehung. Ja, eine Beziehung zum Beispiel in der Ehe oder zu einem Freund, das lebt doch davon, dass ich auch mal einfach zuhören kann, was der andere so sagen möchte. Dass ich wirklich mal auch sage, jetzt bist du mal dran. Ja? Leer werden. Also, dass ich mal auf Dinge verzichte und meinen Alltag mal anders gestalte, damit er mich neu füllen kann. Denn wie soll Jesus mich füllen? Das ist wie bei einem Krug, der Rand voll ist. Wie soll Jesus da noch was reinschütten, wenn ich schon praktisch ständig beschäftigt bin und mein ganzes Leben schon bis an die Oberkante ausgebucht ist? Also weniger ist mehr. Einmal zur Ruhe kommen, leer werden. Dann kann vielleicht Jesus ganz neu zu mir reden. Und ich bin sehr gespannt, was Jesus in den nächsten Tagen und Wochen zu mir sagen wird und was er vielleicht auch zu dir sagt. Wenn wir als Gemeinde bewusst diese Zeit so erleben, wie plötzlich ganz neue Dinge groß werden, wie wir vielleicht ihn gemeinsam neu entdecken. Es gibt Menschen, die in der Stille, im Schweigen sich 40 Tage lang sozusagen nur vor ein Jesus am Kreuz setzen und das meditieren. Was heißt das für mich, dass er für mich gestorben ist? Ja. Das ist sozusagen die intensivste Form. Aber es lohnt sich auch einfach mal, ein Bild zu betrachten, wo der Gekreuzigte drauf ist, oder ihn anzuschauen und sich zu überlegen, Herr, was willst du mir sagen? Mach mich offen für dich, für deine Worte. Ja, das Bild kennt ihr. Wir haben demnächst diesen Vortrag vom Jakobsweg. Der Peter Küssel, der ist hier aus Ingolstadt. Ich habe den Vortrag schon gehört und hatte ihn damals eingeladen. Und er ging in Rente bei Audi, es war Ingenieur, und sagte, ich brauche mal eine Auszeit, wo ich einfach mal wissen will, was Gott jetzt so von mir will. Und er hat sich dann 4 Monate Zeit genommen, zu Fuß da bis nach Nordspanien zu pilgern, nach Santiago de Compostela. Vielleicht will Jesus auch mal, dass du so eine längere Auszeit machst, ja? Oder wirklich mal sagst, ich gehe mal ins Kloster, ich schweige mal ein paar Tage, oder ich mache mal bewusst einen ganzen Tag einen Spaziergang durch die Natur, dass Gott zu mir reden kann. Leer werden, damit er uns neu füllen kann. Was will er denn von uns? Jesus ist gekommen, um anderen Menschen zu dienen. Vielleicht sagt dir Jesus, mach doch mal was ganz Neues. Ich habe das jetzt so als ein Beispiel, Straßenambulanz für Obdachlose in Ingolstadt, Bruder Martin. Ja, ihr kennt ihn alle, das ist Franziskanerpater in der Innenstadt, der so eine Ambulanz für Obdachlose hat, mit wo die Leute dann da sein können, hier und Weihnachten, was zu essen kriegen und Spieleabend machen. Wir müssen als Gemeinde, denke ich, auch wieder ganz neu lernen, uns wirklich den Leidenden zuzuwenden. Wir sind Mittelschichtgemeinde und müssen neu lernen, ja, auch die Ärmsten der Armen immer wieder wahrzunehmen. Jesus schickt uns zu den geringsten Brüdern. Dieses Bild finde ich so schön, das ist der Papst Franziskus, der ja die ganze Kirche und die ganze Welt in Erstaunen versetzt hat, dass er sozusagen auf Vorrechte verzichtet, die so ein Papst hat. Ja. Ich nehme diesen heiligen Stuhl. Er kommt eben nicht mit einem großen Mercedes vorgefahren, sondern mit einem kleinen Fiat. Vielleicht, also ich denke, das ist nicht nur in der katholischen Kirche nötig, dass wir neu entdecken, was der Weg Jesu ist. Der Weg zu den Geringen und der Weg der Demut. Klar kann man sagen, katholische Kirche, die ist so reich und so, und natürlich, das tut denen gut, dass die mal ein bisschen mehr sich den Armen zuwenden. Aber ich denke, unsere Gemeinde kann das auch gut gebrauchen, dass wir wirklich überlegen, wo ist unser Auftrag hier in Ingolstadt? Wo sind Menschen, wo wir hingesandt werden, wo wir trösten und helfen müssen. Sei es im Krankenhaus, sei es bei Alkoholikern, bei Drogensüchtigen, sei es bei Flüchtlingen oder auch wirklich einfach obdachlosen und armen Menschen. Wo führt Jesus uns hin? Gemeinde ist doch nicht nur ein Gottesdienstveranstaltungsverein. Ja, Gemeinde hat einen Auftrag von unserem Herrn und wir sollen ihm folgen. Und das ist unser Auftrag. Einzug Jesu. Ja, ich möchte doch mal dieses Bild von Anfang uns zeigen. Jesus ist der ganz andere. Er zieht ganz anders ein, als man es von ihm erwartet. So wie der Papst heute auch, ja, plötzlich mit dem Fiat vorgefahren kommt. Bei Jesus noch eine Stufe mehr. Wo müssen wir neu lernen, ihn zu sehen, wie er wirklich ist? Wo muss er uns neu begegnen? Und wo müssen wir ganz neu lernen, dass wir wirklich ihm nachfolgen und nicht denken, er muss uns nachfolgen? Zum Schluss möchte ich euch erinnern an die Geschichte vom reichen Jüngling. Dieser reiche junge Mann, der zu Jesus kam und ihn fragte, wie kann ich das ewige Leben bekommen? Wie kann ich wirkliches Leben bekommen? Und dann heißt es, und Jesus sah ihn voller Liebe an. Ja, voller Liebe sah er ihn an. Und dann sagte er, wenn du wirkliches Leben bekommen willst, dann verkaufe alles, was du hast und verschenk's an die Armen. Ja, lass das alles fahren dahin und dann komm und folge mir nach. Ich führe dich den Weg zum wirklichen Leben. Vielleicht müssen wir jetzt oder sollen wir jetzt in dieser Passionszeit neu offen werden dafür, wo wir ganz neu Jesus nachfolgen sollen und können, damit er uns den Weg zum Leben zeigt. Jesus macht das nicht, um uns zu ärgern, um uns klein zu halten, sondern um uns neu die Augen zu öffnen für das Wesentliche im Leben und um uns wirkliches Leben zu schenken. Amen.